Frau Brandner, es hieß ja, mit Außenpolitik konnte man überhaupt keinen Blumentopf gewinnen, wenn man in die Politik, vor allem in den Bundestag geht. Das ist bestenfalls, wie Gemma Pörzgen das gesagt hat, etwas für die älteren Abgeordneten, die sich dann so allmählich in den Ruhestand verabschieden. Könnte sich das bei der nächsten Wahl im nächsten Jahr grundlegend ändern? Könnte dann etwas passieren, was bis jetzt nicht geschehen ist, nämlich dass man sich um die Plätze im Auswärtigen Ausschuss prügelt?
Also vielleicht nochmal zurückgreifend, und das, was Sie ja gerade erzählt haben, habe ich so im Kopf gedacht, habe ich alles falsch gemacht. Ja? Also, nein, ich glaube, dass es auch, also es ist bestimmt zu großen Teilen so, wie Sie es beschrieben haben, aber zum Glück ja auch nicht komplett so. Es gibt ja auch noch ein paar Junge, die Sie sagen, wie, erstens ist es das, was uns interessiert, was wir auch können und wo wir auch was gerne mitbewegen wollen. Sie haben mich jetzt gerade gefragt, kommen da ganz viele junge, neue Leute, die alle Außenpolitik machen wollen? Ich kenne jetzt so ein bisschen die zusätzlichen oder die neu von uns in den Bundestag kommen wollen. Da sind jetzt nicht so wahnsinnig viele Außenpolitiker mit dabei, sondern es ist eher so, dass bei uns eben zum Beispiel Marie-Louise Beck geht. Und von denen, die wahrscheinlich sicher in den Bundestag kommen werden, ich zumindest, wenn ich jetzt mal so durchgehe, keine Außenpolitiker dabei sind. Bei den anderen Parteien, ich habe vorhin überlegt, ob ich jetzt weiß, wen Sie ansprechen. Ich weiß, dass zum Beispiel bei der FDP doch manche versuchen, dazu kommen, die auch sehr viel Außenexpertise haben, also in dem Bereich vielleicht schon. Bei den anderen Parteien kann ich es nicht so gut einschätzen. Aber ich glaube, es ist zumindest so, dass viele wieder erkannt haben, wir brauchen auch gute Außenpolitiker. Ich glaube, das hat sich in den letzten ein, zwei Jahren schon auch geändert. Also diese Haltung irgendwie, das ist auch schön und gut, wenn da welche das machen, das ist nicht mehr ganz so.
Herr Freudesberger, Sie haben sich entschlossen, ein Think Tank zu gründen, eben weil Sie finden, dass nicht genügend außenpolitische Expertise vorhanden ist. Warum sind Sie der Meinung, dass Sie das besser können? Was bringen Sie ein? Was bringen Sie mit?
Nun, es gibt schon sehr viel außenpolitische Expertise hier in Berlin. Es ist nun so, dass es aber ein bestimmter Kreis ist, der Außenpolitik hier in Berlin betreibt. Ne? Und dass wir auch der Meinung sind bei Polis 180, dass eben auch junge Menschen einen deutlichen Beitrag, einen signifikanten Beitrag zu diesem Diskurs leisten können. Außenpolitik muss unserer Meinung nach deutlich inklusiver werden. Es gibt sie noch, diese außenpolitischen Alternenclubs, diese engen Zirkel, die DGAPs und die SWPs dieser Erde. Und unserer Meinung nach eine deutliche Demokratisierung dieses Diskurses vonnöten. Wir müssen uns wieder mehr streiten, auch über Außenpolitik, konstruktiver. Wir müssen diesen Diskurs wieder ankurbeln. Und das ist gerade jetzt vonnöten, wo wir in den letzten Jahren, da haben wir jetzt heute mehrmals drüber gesprochen, wo wir diese Grundsatzdebatte führen, darüber, was eigentlich die Rolle Deutschlands in Europa und in der Welt ist. Und wo wir sehen, es gibt eine ziemliche Diskrepanz dazwischen, was jetzt hier was der Diskurs ist, den Frank-Walter Steinmeier oder Joachim Gauck führen, und dem, was eigentlich die Meinung in der Bevölkerung ist, nämlich dass man eigentlich immer noch eine sehr starke Zurückhaltung Deutschlands auch will. Das zeigt, wir müssen reden. Wir müssen über Außenpolitik viel stärker reden, wir müssen diskutieren, wir müssen diesen Diskurs breiter führen als in diesen engen Zirkeln. Und deswegen haben wir diesen Think Tank so gegründet, dass jeder mitmachen kann, dass er überparteilich ist, dass er inklusiv ist, dass er junge Menschen jedweder Couleur mitnimmt, dass er sie einbindet und dass er ihnen eine Chance bietet.
Aber man muss jung sein, verstehe ich das richtig? Man muss jung sein, um mitzumachen.
Nun, das
oder
ist jetzt
eine Altersgrenze?
Es gibt, das will ich jetzt eigentlich gar nicht sagen hier, aber es gibt laut Satzung ein passives Wahlrecht in der Mitgliederversammlung, das bis 40 geht. Denn wir haben gesagt, ab 40 darf man in Deutschland Bundespräsident werden, dann ist man eigentlich nicht mehr so wirklich jung.
Okay. Also nochmal Nachfrage. Dann hat man bei Polis 180 nichts zu suchen. Also ich meine eigentlich in Polis 18 wahrscheinlich.
Polis 8. Ja. Polis 40
kann man sagen. Polis 40, okay. Herr Freudesberger hat ein Stichwort genannt, nämlich dass Außenpolitik diskutiert werden muss, dass es eine Sache der Zivilgesellschaft ist. Das ist gerade etwas, was im Auswärtigen Amt jetzt probiert wird. Wenn man auf die Seite des Auswärtigen Amtes geht, dann sieht man schon Fotos und einen Bericht von einer ersten Veranstaltung. Ralf Beste, was will das Auswärtige Amt? Es möchte mit den normalen Menschen sprechen, aber was will es dabei?
Ja. Wir fokussieren uns auch nicht nur auf junge Menschen. Genauso wie ich finde, auch Abgeordnete, die 50 sind und im Bundestag kommen, sich für Außenpolitik interessieren, sind auch willkommen. Da gibt es auch wirklich sehr gute. Also man muss nicht unbedingt jung sein, um die Außenpolitik zu bereichern, wenn ich das mal als einer eher Mittelalter Mensch hier sagen darf. Was wollen wir mit dem Auswärtigen Amt? Wir haben, das kennen Sie alle, das Auswärtige Amt wird bald 150 Jahre alt, ist eine sehr erhabene und auch einigermaßen hermetische Institution und ist im Prinzip das exekutive Spiegelbild von dem, was Sie gerade bezeichnet haben, als diese Welt der älteren Herrschaften, die sehr hohes elitäres Fachwissen haben und da auch unter sich bleiben. Und wir haben das Gefühl, das können wir uns einfach auch als ein Land, das international eine große Rolle spielt und eine hohe Verantwortung hat, vielen Erwartungen ausgesetzt ist, deswegen nicht mehr leisten, weil wir feststellen, dass die Bevölkerung eben diesen Weg in die Internationale so nicht mitgeht. Wir haben vor 2 Jahren in einer Meinungsumfrage festgestellt, dass auf der einen Seite unsere Repräsentanten sagen, Deutschland muss mehr Verantwortung übernehmen, dass international diese Verantwortung von uns auch erwartet wird. Gleichzeitig 2/3 der Deutschen gesagt haben, nö, mehr Verantwortung, das wollen wir nicht für Deutschland. Wir wollen das. Genau, es gibt ja viele Gründe dafür, ist ja nicht dumm und wir haben auch nicht gesagt, jetzt, ihr seid es nicht wert, dass wir mit euch reden, sondern gerade andersrum haben wir gesagt, wir müssen reden, wie Sie es gerade gesagt haben und versuchen zu überzeugen und versuchen auch herauszufinden, woher kommen diese Reserviertheiten, hängt es damit zusammen, dass Verantwortung immer gleich mit Militäreinsätzen identifiziert wird, kann man ja auch vermuten, oder welche anderen Gründe hat es und wie können wir uns darauf einstellen, weil wir halt Außenpolitik für eine Demokratie machen, haben wir eine andere Verantwortung. Aber es ist eben nicht nur so, dass wir was wir für richtig halten, absichern wollen, sondern wir glauben auch, dass es uns hilft, wenn wir andere Leute fragen, die mit anderen Blickwinkeln draufgehen. Ich würde mal sagen, Politiker haben 10 Jahre lang über erweiterte außenpolitische Begriffe und sicherheitspolitische und so weiter geredet. Die normalen Bürger haben immer schon einen sehr erweiterten Begriff von Außenpolitik gehabt. Das merkt man bis heute. Also Diskussionen über TTIP oder über Klimaschutz und so weiter werden in der Gesellschaft viel erweiterter als außenpolitische Fragen diskutiert, als es vielleicht der Fachcommunity klar ist. Davon wollen wir partizipieren, das wollen wir wissen und deswegen gehen wir verstärkt raus in die Gesellschaft. Wir versuchen, das Auswärtige Amt zu öffnen in die Gesellschaft hinein. Das ist ein ziemlicher Kulturwandel für unser Haus, das kann ich Ihnen sagen, das können Sie sich vielleicht auch vorstellen. Die erste Reaktion von vielen Kollegen war, ich gesagt habe, wir machen jetzt Veranstaltungen draußen im Land, dann sagen die, oh, endlich kann ich denen mal erklären, was Sache ist. Und ich habe dann immer gesagt, Leute, hört vielleicht auch einfach mal zu, was die sagen und was die euch für Fragen stellen, die sind nämlich gar nicht doof. Und interessanterweise kamen wirklich viele Leute zurück und sagten, boah, das wäre ja interessant. Die Leute kannten sich aus, die waren interessiert und so weiter. Und das ist jetzt auch die Erfahrung vorige Woche gewesen. Wir haben mit 400 Leuten, jungen Leuten, zwischen 16 und 26, Polis 180 hat mitgemacht, diskutiert. Erst haben die untereinander diskutiert und dann mit dem Minister. Und Sie glauben nicht, wie viel Leidenschaft da draußen ist. Die Leute sind gekommen aus ganz Deutschland, auf eigene Kosten angereist und haben gesagt, wir wollen hier mitreden. Und hinterher waren viele sauer, weil sie nicht selber direkt dem Minister was sagen konnten und so weiter. Und haben gesagt, sorry, das ging jetzt einfach nicht. Aber da ist ganz viel Power und die wollen wir uns echt zunutze machen.
Jetzt ist das ja etwas sehr Institutionalisiertes. Also es wird eingeladen zu einer solchen Gesprächsrunde. Gibt es denn umgekehrt eine genauso institutionalisierte Wahrnehmung von dem, was sich zum Beispiel in den sozialen Netzwerken, im Internet tummelt an Meinungsbildung in außenpolitischen Fragen? Also gibt es den Internetbeauftragten oder die Abteilung, die das durchforsten muss?
Ja, normale institutionelle Reflex wäre natürlich, eine Abteilung zu gründen und einen Ausschuss. So. Wir haben jetzt diesen Bereich strategische Kommunikation tatsächlich für sowas gegründet, um stärker uns hinein zu öffnen und auch zu hören und nicht nur zu senden und genau das zu testen. Das ist ein Start-up im Prinzip im Ministerium, wenn man das sagen kann. Wir versuchen, Methoden zu entwickeln, wie wir besser verstehen können, was die Leute draußen wollen. Das geht einmal analog, nehmen wir beispielsweise für diese Diskussion, die wir jetzt starten, welches Europa wollen wir nach dem Brexit-Schock 30 Veranstaltungen draußen machen im Land. Das wollen wir aber auch digital machen, das heißt, wir werden über Facebook und Twitter ähnliche Diskussionen führen und versuchen eben mehr zu hören. Aber und wir werden auch versuchen, über digitale Medien Zielgruppenanalysen zu machen, um eben zu gucken, wer will was, wen kann man wie erreichen. Aber wie gesagt, wir fangen damit an. Das ist noch nicht so systematisch und institutionalisiert, wie man das vielleicht von einer oberen Bundesbehörde erwarten würde.
Ja. Ich hatte mal apropos abgefragt, wie viele deutsche Botschaften im Ausland einen Twitter-Account haben, weil das manche Länder ja sehr aktiv und proaktiv waren. Die Zahl war eher beschämend, aber es ist ein Anfang.
Es gibt bei uns tatsächlich auch eine Landkarte in der Pressestelle, wo nachverfolgt wird, wie die Lücken sich nun mittlerweile ermahnen wir die Botschafter auch, sich da mal zu bewegen.
Wir haben ja etwas erlebt jetzt in den letzten 3 Jahren in etwa, dass wir mit außenpolitischen Themen ungefähr eine solche aufgekescherte Reaktion oder Diskussion auch im Programm haben. Herr Stoi, das begann mit der Ukraine-Krise, es ging über Syrien.
Die Intifada.
Ja, aber da zwischen der Intifada und auch der Ostpolitik gab es wirklich eine ganz lange Periode, wo man sagt, Außenpolitik, das ist in der Tat und deshalb ja auch das Thema Außenpolitik, hat bei weitem nicht so die Gemüter erregt, wie das die Innenpolitik vermocht hat. Jetzt sehen wir es genau umgekehrt. Jetzt ist es so, dass die außenpolitischen Themen doch ungemein engagiert, extrem polarisierend diskutiert werden. Und wir kriegen das im Deutschlandradio natürlich ganz unmittelbar mit. Sie, armer Mensch, müssen dann immer die Hörerbriefe beantworten, wenn es dann eine Programmbeschwerde gibt.
Heute schon wieder eine. Heute ging mit Ihnen zusammen, aber gut.
Wir sind ja Kummer gewohnt. Wir sind ja Kummer gewohnt. Nein, wir nehmen auch das auch sehr ernst, natürlich, auf jeden Fall. Aber wie können wir als Deutschlandradio genau das leisten, dass es eben nicht sozusagen die One-Way-Diskussion ist, wir erzählen den Hörern etwas, sondern wir hören auch zu.
Frau Adel, auf die Gefahr hin, dass ich jetzt nicht der allgemeinen politischen Correctness entspreche, die da mittlerweile sich verbreitet. Ich bin nicht der Meinung, dass wir es mit einer Schwarmintelligenz zu tun haben. Dort ist unglaublich viel Müll unterwegs. Auch in der Kritik an, Sie gestatten mir, dass ich Sie als Beispiel nehme. In der Kritik an Ihrer Berichterstattung und ich muss vor ein paar Jahren wirklich der Heilige Geist geküsst haben, in einer besonderen Situation zu sagen, Frau Adler, Sie gehen jetzt als unsere Sonderkorrespondentin, die auch noch viel Geld kostet, trotzdem gehen Sie und beobachten Ukraine, Weißrussland und wenn es geht auch noch das Baltikum. Und das war vor dem Maidan. Und da muss uns wirklich beide der Heilige Geist geküsst haben. Denn wir hatten sie plötzlich vor Ort. Und sie haben eine ganz ausgezeichnete Berichterstattung gemacht. Und sie machen sie weiterhin. Das war die Beobachtung, dass dort etwas passiert. Dass wir Korrespondenten in unserem System haben. Deutschlandradio bezahlt übrigens etwa ein Drittel des Auslandskorrespondentennetzes der ARD. Was ich gerne immer wieder betone, weil das niemand weiß. Und wir haben dennoch, weil wir nur einer unter vielen sind, bestimmen wir nicht, wo die Korrespondenten hingehen. Wir brauchten, das ist schon lange her, Jahre her, aber wir brauchen keinen zweiten Korrespondenten in Hollywood. Wir brauchen einen zum Beispiel für die Ukraine und Weißrussland. Wir haben beobachtet vor Jahren bereits, dass die Kollegen aus Moskau eben nicht mehr auch dorthin reisen können. Und dass das ganz wichtige Entwicklungen sind. Ich persönlich bedauere außerordentlich, jetzt hole ich ein bisschen aus, weil ich da auch frustriert bin. Ich bedauere außerordentlich, dass wir auch als dieses große System ARD Korrespondenten für 3, maximal 5 Jahre in eine Gegend schicken Und dann mit der Begründung, deren Expertise müssen wir jetzt zurückholen in die Redaktionen, dass wir sie nicht länger draußen lassen. Dass wir nicht, ich war selber, hatte die große Gnade, zwischen Ende 79 und Ende 71 mit nur einem Jahr mal zurück in Deutschland, in verschiedenen Funktionen Auslandskorrespondent zu sein. Ich weiß, dass es auch Typen gibt, die sind Auslandskorrespondenten fähig. Und es gibt andere, die sind es nicht. Wer die Rückkopplung immer mit einer Gruppe von Redaktionen braucht, der ist nicht Auslandskorrespondenten fähig. Er muss einen anderen Blick haben. Und er muss auch, gut, also Sie sind Auslandskorrespondenten fähig. Und ich war Auslandskorrespondenten fähig. Und wir machen es falsch, wenn wir uns nicht Spezialisten erlauben, die auch jahrelang zum Beispiel in einer Position, in einem Berichterstattungsgebiet bleiben. Sie werden nämlich, wenn sie gut sind, und das merkt man relativ schnell, werden sie auch nicht betriebsblind. Ich will gleich aber in dem Zusammenhang noch mal eine Lanze brechen für das Auswärtige Amt. Mir sind natürlich auch viele Idioten begegnet. Überall gibt es Idioten. Es gibt auch unter Journalisten jede Menge Idioten. Ja, die gibt es überall. Mir sind aber auch ganz ausgezeichnete Diplomaten begegnet, die nicht nur ihr Berichtsgebiet oder ihr Berichtsgebiet kennen, sondern klug, weise, ohne vorschnelle Urteile handeln. Und ich glaube, dass das Auswärtige Amt eine der Spitzenapparate ist, die wir in unserem System haben. Ich nenne jetzt keine Namen, aber ich habe auch Freunde dort, die, von denen ich weiß, Hans Dehr zum Beispiel ist ein guter Freund von mir. Ich weiß, was dieser Junge drauf hat und was der in seinem Arbeitsleben, und er ist zwar schon pensioniert, wird aber immer noch losgeschickt, mit welcher Klugheit dieser Mann operiert und wie wesentlich natürlich die Politikberatung von diesen Leuten ist. Ein bisschen will ich, wenn ich gleich den Aufwasch hier mache, das mit den Abgeordneten. Es ist schon richtig, dass wir uns wünschen, dass es Abgeordnete gibt, die nicht nur Generalisten sind. Aber so ist unser System. Und sie werden nicht in den Bundestag gewählt als Spezialist, sondern diejenigen, die sie wählen, die haben natürlich die Nähe im Auge. Jetzt will ich nicht zu Bremen Stellung nehmen, weil da habe ich ihr tickt nicht richtig als Grüne. Mit solchen Dingen da, dass eine Frau Beck aus irgendwelchen intriganten Bemühungen vor Ort in diesem kleinen Örtchen Bremen, die könnten froh sein, dass sie Anne-Marie-Louise Beck in den Bundestag schicken. Aber das soll es jetzt gewesen sein, meine Kritik an den Grünen. An der Politik, so ist sie. Aber jetzt war ich zu lange und habe außerdem Ihre Frage nicht konkret beantwortet.
Nee, aber das müssen Sie natürlich trotzdem noch tun. Aber jetzt ist Frau Brandner erstmal dran, weil sie sich wehren muss, beziehungsweise was unbedingt sagen muss zu diesem...
Zu den Grünen.
Nee. Wenn Sie mögen, zu den Bremer Grünen. Es gibt genug Kollegen hier im Saal, die das interessieren würde für die Berichterstattung auf jeden Fall.
Nee, ich kann nur beipflichten, dass ich es sehr bedauere, dass Marie-Louise Beck nicht mehr im nächsten Bundestag sein wird. Ich glaube,
ist das ausgemacht?
So gut wie. Also mehr möchte ich dazu gar nicht sagen. Aber da ist ein ich meine, natürlich wird man nicht als komplette Expertin bei uns aufgestellt oder auch gewählt. Man wird natürlich mit Themengebieten aufgestellt. Aber man muss immer auch vor Ort sein. Sie hatten vorhin gesagt, vor Ort und dann reisen. Ich füge noch dazu, Mutter, vor Ort sein und reisen. Dann sind irgendwann die 24 Stunden voll. Und da ist es dann schon auch manchmal schwierig im Wahlkreis zu sagen, ich kann bei der Veranstaltung nicht sein, weil ich in Ägypten bin oder in Georgien oder wo auch immer. Und dann braucht man Menschen vor Ort, die das Verständnis dafür haben und sagen, wir sind stolz auf dich, Franziska, dass du immer als CC so gut kritisieren kannst, weil du auch die Fälle kennst und weil du vor Ort bist und weil dir keiner vorwerfen kann, du bist nicht in Ägypten und kennst das Land nicht. Aber Wenn man die Menschen dann nicht mehr vor Ort hat, die das gut finden, dann wird es schwierig. Und das ist, deswegen ist der Konflikt größer als bei anderen Themen, weil das natürlich eine Auswirkung hat auf die Präsenz vor Ort. Das geht einfach gar nicht anders. Und das ist, glaube ich, schon noch immer der große Unterschied zu anderen Spezialistengebieten. Ob sie jetzt Gesundheitspolitik machen, macht das keinen so großen Unterschied auf ihre Präsenz. Ich habe ja auch zu Beginn dieser Legislaturperiode noch ein neues Themenfeld hinzugenommen, die Kinder- und Familienpolitik. Und ehrlich gesagt, am Anfang habe ich gedacht, die haben auch gar nichts miteinander zu tun. Meine Außenpolitik-Vorsitzende, Unterausschuss Zivile Krisenprävention und Kinderpolitik. Und das Interessante war aber, dass in den letzten Jahren das unglaublich zusammengekommen ist bei den Flüchtlingskindern. Und da ich auf einmal vor Ort dann alle gesagt habe, aber Franziska, du kannst ja auch sagen, wo die herkommen, die Menschen. Du weißt ja was zu deren Herkunftsländern und zu den Kindern in den Unterkünften. Und das fand ich war interessant zu merken, dass auf einmal es einen anderen Zugang dazu gab. Oder zum Beispiel, wir hatten im Unterausschuss ganz früh schon 2014 uns dem Thema gewidmet, Radikalisierung junger Deutscher Richtung Syrien und Irak. Und da war der Fokus auf Export von Kriegern aus Deutschland. Wie können wir das verhindern? Natürlich hat sich das mittlerweile gewendet, uns ganz andere Perspektiven, die uns jetzt im Inland betreffen. Und haben da auch das Familienministerium mit eingeladen, weil natürlich die Förderung im Inland aus dem Familienministerium kommt.
Frau Brandner, ich möchte jetzt trotzdem noch mal zu unserem Thema zurückkommen. Ja,
Entschuldigung.
Ne? Nämlich, da steht auch Kompetenz im Bundestag. Und ja. ist es denn so, dass sich, es wurde ja jetzt doch relativ deutlich gesagt, es mangelt an Kompetenz, an außenpolitischer Kompetenz im Bundestag. Ist es denn so, dass das Auswirkungen auf die Debatten hat, auf den Inhalt der Debatten?
Ja, also ich zum Beispiel, was haben Sie nicht erwähnt, aber was ich finde, was mangelt, sind viele Menschen mittlerweile können kein Französisch mehr, was für die europäische Politik wirklich ein Nachteil ist, dass viele durchaus gut Englisch mittlerweile können, aber wer kann noch Le Monde lesen und direkt in Frankreich den Austausch haben? Und ich glaube, das ist einer der Gründe, warum auch dieser deutsch-französische Motor nicht mehr so gut funktioniert, weil es auch auf der Ebene weniger Austausch gibt. Von daher glaube ich, ja, wirkt sich das aus. Und ich glaube, es können zwar mehr Menschen Englisch, aber dafür weniger noch eine andere Sprache. Und ich glaube, dass in Europa ist das, also wenn man jetzt gar nicht weiter in die Welt rausgeht, aber nur für Europapolitik ist das etwas, was uns wirklich fehlt. Und Gleiches in Richtung Osteuropa. Wer kann denn Sprachen oder wer kann Spanisch? Ja, können nicht mehr so viele. Von daher, ich glaube, ja, es gibt Bereiche,
aber Sie weichen wo das jetzt trotzdem aus.
Ich möchte
jetzt gerne
von
wissen,
wem Sie,
ja. Wie sich das in den Debatten auswirkt. Merkt man das im Bundestag, dass zum Beispiel in den Debatten über außenpolitische Themen nicht wirklich fachorientiert oder sachkundig diskutiert wird? Wissen die Abgeordneten, wenn über Syrien debattiert wird, über worum es geht?
Ich sag's mal so, wir machen es, glaube ich, dem Auswärtigen Amt häufig sehr einfach, indem sie mit ihren einfachen Statements gut durchkommen und wenig dann mit Fakten gegen Check konfrontiert werden.
Erklären Sie mal den Link, warum macht das Auswärtige Amt, warum macht der Bundestag dem Auswärtigen Amt das leid?
Das Auswärtige Amt, Vertreter sind bei uns in den Ausschüssen und berichten immer dann zu Syrien oder Türkei, Ukraine, was auch immer auf der Tagesordnung ist. Und natürlich ist meistens das Interesse jetzt nicht, die totalen Details rauszugeben, sondern mal ein bisschen generell zu erzählen und meistens genauso viel, wie man morgens im Deutschlandfunk auch gehört hat. Und dann hängt's, das ist schon mal
eine Menge.
Das ist ja schon mal eine Menge, genau. Die Kollegen, die das gehört haben, haben schon mal einen Vorteil. Nee, aber, und dann kommt es aber eigentlich ja darauf an, dass man mehr weiß, also auch andere Hintergründe hat, andere Fragen stellen kann, in eine andere Debatte kommt. Und in dem Sinne, glaube ich, machen wir es manchmal einfach, dass dann eben nicht die kritischeren Fact-Checking nochmal Nachfragen kommen oder man sagt, aber eigentlich wird doch gerade das verhandelt zwischen Russland und Amerika. Also das, glaube ich, da ist die, finde ich es manchmal enttäuschend, weil man denkt, naja, das ist jetzt eben so eine Debatte auf dem Niveau, wie es alle, die gut Zeitungen lesen, führen können.
Mhm. Herr Freudesberger, war das das, was auch so ein bisschen zu dem Drang beitrug, dass Sie sagen, Sie müssen da mal eingreifen?
Fehlende Kompetenz in außenpolitischen Belangen. Das ist sicherlich was, womit wir uns auch zu beschäftigen haben. Das ist ganz klar. Unser Ziel ist es ja immer, eben Menschen mit unterschiedlichen Meinungen auch zusammenzubringen, hier wirklich eben überparteilichen Diskurs zu gestalten. da kommen natürlich auch vollkommen unterschiedliche Vorwissensniveaus zusammen, das ist ganz klar. Also bei uns ist es immer so ein bisschen, wir haben so einen kleinen Trade-off, würde ich mal sagen, zwischen Breite und Tiefe der Debatte. Wenn wir versuchen, eben möglichst viele zusammenzubringen, mit möglichst vielen jungen Menschen unterschiedlicher Meinung zu diskutieren, fehlt es dann oft ein bisschen an dem Detailwissen. Das macht aber auch nichts. Der entscheidende Punkt ist, dass sich die Menschen, die zu uns kommen, dann eben aktiviert fühlen, dass sie hier ihren Interessen nachgehen können, dass sie das Gefühl haben, sie werden ernst genommen. Das ist zum Beispiel auch ein Grund, wieso wir von Anfang an festgelegt haben für uns, wir machen nie eine Panel-Debatte. Ja, also nur jetzt in diesem Kontext mal hier. Ne?
Wie würden Sie es dann setzen? Dann wären Sie jetzt irgendwie alle in dem Saal und die Mikrofone würden...
Ja, zum Beispiel, auf jeden Fall. Also es geht eigentlich darum, eben diesen Raum zu öffnen, diese Grenze zwischen Publikum und denjenigen, die hier auf dem Panel sitzen, zu durchbrechen und dass jeder mit jedem miteinander in den Diskurs reinkommt. Das kann man durch unterschiedliche Formate und durch unterschiedliche strategische Ansätze natürlich versuchen zu schaffen. Das ist einer unserer Grundsätze, wenn es jetzt eher so um diese Formate geht, wie man es schafft, möglichst viele Menschen zusammenzubringen und in den kommunikativen Prozess rein.
Frau Desberger, was ist das Ziel? Dass Sie miteinander über Außenpolitik reden, also dass außenpolitisch interessierte Menschen hier in Berlin in die Friedrichstraße 180 kommen und mal ordentlich über Außenpolitik reden, oder gibt es noch ein anderes Ziel?
Das Ziel ist jetzt zuallererst, wir haben im Grunde zwei Ziele. Menschen zu aktivieren, die ein Interesse an Außenpolitik haben, die unter Umständen sogar Spaß daran haben, sich über Außenpolitik Gedanken zu machen, damit zu beschäftigen, dass die zu uns kommen und dass sie mit anderen Gleichgesinnten, in dieser Hinsicht zumindest, was dieses Interesse für Außen- und Europapolitik betrifft, in den Diskurs eintreten. Das ist der erste Punkt, dass man sich ermächtigt fühlt, dass man sich ernst genommen fühlt, dass man hier teilnehmen kann. Und dass man eben nicht an diesen schroffen Grenzen, in dieser engen Zirkel, von denen ich vorher gesprochen habe, erstmal abgewiesen wird. Ne? Und der zweite Punkt ist natürlich das, was ich jetzt Herrn Stoll sagen würde, in Bezug auf die Schwarmintelligenz. Es gibt sowas. Sie muss allerdings kanalisiert werden. Diese fluide Masse an dem, was heute Morgen Herr Professor Müller als Bullshit bezeichnet hat, das lässt sich nicht wirklich konstruktiv binden. Allerdings, wenn man in so einen längerfristigen Prozess eintritt, einen längerfristigen kommunikativen Prozess, und das ist eben auch was jetzt unsere Initiative unterscheidet von dem, was jetzt gerade das Auswärtige Amt zum Beispiel häufig macht, mit Open Situation Rooms und Bürgerdialogen und Bürgerwerkstätten, wenn man diesen Prozess längerfristig angeht, dann ist es eben schon möglich, dass man unterschiedliche Meinungen, diese Unterschiede wird man nie unbedingt auflösen können, aber man kann sich auf bestimmte Grundregeln einigen, dass man eine evidenzbasierte Debatte führen will, dass man keine rein postfaktische Debatte führen will, und unser Ziel, das ist jetzt irgendwie mal so an einem Beispiel gesprochen, ist es immer gewesen, dass wir zu außenpolitischen Fragen zwei verschiedene Positionen darstellen können, aber diese beiden Positionen gleichwertig und hochwertig argumentiert sind. Also wenn es jetzt irgendwie um ein Thema geht wie Syrien, eine Intervention in Syrien, eine humanitäre Zone im Norden Syriens, dann wollen wir ein Paper rausbringen, das dafür argumentiert, und dann wollen wir ein Paper rausbringen, das dagegen argumentiert, und beide müssen auf einem hohen qualitativen, Niveau sein.
Darf ich da mal dazu mal was sagen? Ich finde, diese breite und tiefe Geschichte finde ich eigentlich ganz gut, um daran anzuknüpfen. Ich glaube, worum es eigentlich geht dabei, also mal so, wenn wir zu sehr auf Kompetenz rumreiten, dann gehen wir genau in die Falle, die für die Hermetik der außenpolitischen Debatte gesorgt hat. Wenn wir im Prinzip das Signal aussenden, du musst erstmal nochmal drei Metternich-Biografien lesen und was auch immer, bevor du hier mitmachen kannst. Und wenn du nicht weißt, wie viele Stämme in Syrien leben, dann hast du auch, ne, dann überlass uns das lieber. Wir wollen genau das Gegenteil. Das heißt aber nicht, dass jeder blöd daherreden kann, so im Internet und wie auch immer. Und was wir, glaube ich, erreichen wollen, ist, sag mal, Teilhabe, Verbindlichkeit und dann im Endeffekt Konsensverschiebung oder Konsensbildung. Aber das Ganze eben in einer Art, in einem zivilen Diskurs, der nicht irgendwo aufgelöst in irgendwelchen Echoräumen stattfindet oder in Geschimpfe mündet, sondern eben der organisiert ist in Diskussionen, in welchen Formaten auch immer man das macht. Und was wir doch erleben ist, und das ist doch die eigentliche Herausforderung an uns alle, dass die bewährten Methoden, in denen solche die Formate des Politischen sich doch ändern. Wir sind doch in einer Welt, machen wir uns doch nichts vor. Die Bindekraft von Parteien nimmt ab, ganz einfach über die Mitgliedschaft, die in den letzten 20 Jahren dramatisch runtergegangen ist. Die Bindekraft von Medien, schauen sich die Auflagen von Zeitungen an, gehen runter, Grünen nicht, AfD gehen auch hoch und ein paar Parteien gehen auch hoch. Das Gleiche ist doch auch bei Vereinen. Also die ganzen Formate in denen, und die Stammtische. Ich meine, wir haben uns ja angewöhnt, über Stammtische zu schimpfen, ne? Parolen und so weiter. Aber auch Stammtische waren Orte, in denen verbindliche Diskussion auch über unterschiedliche Meinungen her dann möglicherweise mit Phrasen, die den Außen irgendwie nicht mehr imponiert hat, aber innen für Konsens oder zumindest für Akzeptanz gesorgt haben.